Herzlich willkommen zur 5. Folge Männerkompass. Wir haben ein paar Wochen, Monate, bewegte Monate hinter uns, inklusive Jahreswechsel. Es ist eine ganz schön große Lücke gewesen. Das soll dieses Jahr anders werden. Wir wollen eine deutlich höhere Frequenz hinlegen. Einfach, weil wir auch eine ganze Menge Themen haben. Also wir haben schon einen Themenplan, der das Jahr ausfüllt.
Genau, ja. Also von der Schlagzahl her wollen wir alle 2 Wochen eine Folge bringen. Also 24 Themen bearbeiten.
Mal sehen.
Ja, bin gespannt drauf. Ja,
ob wir das gewuppt kriegen, aber es sind eigentlich gute Dinge. Der Auftakt soll in diesem Jahr ein persönliches Thema werden.
Ja, richtig.
Genau, ein Thema, was mich vor allem umtreibt, aber vielleicht auch viele andere da draußen. Also ich kenne mittlerweile, ist immer so, ne, selektive Wahrnehmung. Wenn man das selber mal genau betrachtet, dann sieht man auch viel mehr andere mit in dem Thema. Es geht um ADHS. Und das werden wir gleich mal gemeinsam ein bisschen kneten.
Genau, unsere Überschrift heute ist also ADHS aus männlicher Perspektive. Und wir haben uns dazu ein bisschen ein paar Gedanken gemacht. Und ich werde dir einfach mal jetzt mal ein paar Fragen stellen. Und dann kannst du mal als der Experte zu dem Thema ein bisschen was raushauen.
Ja, auf jeden Fall. Ne, Experte, also ja.
Das ja, also ja, könntest du uns vielleicht als erstes mal erzählen, wie und wann bei dir ADHS diagnostiziert wurde?
Genau, also es war mit Mitte, Ende 30, also ziemlich spät, auf jeden Fall Erwachsenen, also Erwachsene ADHS, da fällt das rein. Und es ist tatsächlich durch einen Zufall passiert. Ich war bei einem Coach, bei einem Freund, haben da gesprochen und da ging es dann darum, was ich für Themen habe, wie ich so durch den Alltag komme und sage, ja, in meinem Kopf, da sind immer ganz viele Displays offen, da ist immer irgendwie alles auf Sendung und da ist immer so viel, ja, so viel Entertainment. Und da habe ich gesagt, Mensch, sagt er, jo, ein bisschen angehört, was ich so erzähle und sagte, so, lass mal diagnostizieren, das klingt so nach ADHS. Und ich so bis dato, also noch gar keine Berührungspunkte damit gehabt, also natürlich schon, aber ich wusste es nie. Und dann bin ich losgetrabt und habe mir eine Diagnose geholt und die Ärztin hat auch ganz klar so gesagt, es waren so verschiedene Tests, die waren ganz, ganz cool. Da gab es einen zum Beispiel, wo man einen Ton hört und was auf dem Bildschirm sieht und dann muss man einen Button drücken. Und sie meinte, wobei neurotypischen Menschen, also die Generte ADHS haben ganz konkret, da ist es so, dass dieser Ton eine Aufmerksamkeit erzeugt, so, hier kommt jetzt was, also schnell, da ist die Reaktion besser. Und bei mir ist es so, wo kommt der Ton her? Was ist denn das für ein Ton? Wer hat denn jetzt gemacht? Gehört er dazu? Gehört er nicht dazu?
Reagieren.
Ja, genau. Das ist irgendwas. Ne? Und dann war meine Reaktionszeit total beschissen. Also bei dem Thema zum Beispiel. Das war, ist mir gut in Erinnerung geblieben. Und dann gab es natürlich so die Meldung, Jo, Herr Kern, ne? Das ist eindeutig.
Okay.
Ja, damals.
Vielleicht an der Stelle noch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben heute ein bisschen was ganz Wildes gemacht. Wir sind rausgegangen. Vielleicht hört man die Vögel im Hintergrund. Wir sind durch den Schnee gestapft. Es hat ja nochmal schön geschneit. Jetzt Anfang Januar. Und also wenn quasi Geräusche zu hören sind, wie Schneeknirschen oder Vogelzwitschern, nur dass ihr wisst, wir nehmen heute draußen auf.
Genau. Und frieren uns ein bisschen die Ohren an.
Genau. Okay, kommen wir mal zur zweiten Frage.
Ja.
Welche Hauptunterschiede siehst du in der Wahrnehmung von ADHS bei Männern im Vergleich zu Frauen?
Tatsächlich können wir das vielleicht gemeinsam, das ist eine Sache, die wir vielleicht gemeinsam magneten können. Also mein Thema ist so, finde tatsächlich, ist es, wenn Männer sozusagen so angeknipst sind, so ein bisschen hyperaktiv, dann sozusagen, die haben oft auch so ein Thema zum, was ich so wahrnehme, dass sie schnell auch, sag mal, ihre Emotionen nie kontrollieren können und so. Es ist grundlegend ein ADHS-Thema. Bei mir zum Glück nie, toi toi toi, weil ich das Haar auch weniger habe. Also ich bin praktisch ADSler, also ich habe kein Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, sondern ich habe nur ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Man unterscheidet das, glaube ich, gar nicht mehr überall, aber das ist auf jeden Fall ein entscheidender Unterschied, weil ich bin im Außen, wenn man mich sozusagen sieht, nie jemand, der von einer Arschbacke auf die andere rutscht und immer hippelig ist, sondern der durchaus eine in sich ruhende Persönlichkeit sein könnte auf den ersten Blick,
ja,
aber in sich drin ganz schön abgeht. Und bei und wenn Frauen sind halt so, das sind dann halt so eine, wie soll ich das sagen, die wirken schon, also da ist es besser akzeptiert, also dass die so, weil die durch die Kommunikation, finde ich, also mein Blick, ja, wenn die sind sehr kommunikativ von Natur aus, ja, also es ist ja eh so, es ist das Mann-Frau-Ding. Männer sind ja, wie wir es schon mal in einer Folge hatten, da wird auch mal kurzlos verstanden auf der Baustelle, ne? Mhm. Ja, no, oder, ne? Und irgendwie den ganzen Tag nichts gesagt und trotzdem viel geredet. Und das ist halt bei Männern eher untypisch, Und daher werden die so ein bisschen mit, ein bisschen, naja, da bist du eigentlich eher der andere, also der Andersartige. Und bei Frauen, glaube ich, wird das oftmals gar nicht so gut erkannt. Das ist meine Wahrnehmung. Müsste man wahrscheinlich mal irgendwie belegen mit irgendwelchen Studien. Aber tatsächlich ist es so meine Wahrnehmung und dadurch kommt das auch zustande, dass, ja, ich glaube, dass bei Frauen viel seltener erkannt wird. Also es wäre jetzt mal meine These daraus. Ne? Und das ist halt so, dass es da auch viel eher assoziiert ist. Also so, es ist so.
Symptomatischer Unterschied eher im Verhalten. Also,
ja.
Das ist mehr, dass es, sagen wir mal, schwerer wahrgenommen wird oder weniger.
Schwerer wahrgenommen, dann dadurch weniger diagnostiziert und dann können die es aber natürlich auch, dann haben die halt ihren Struggle, ne, ihre Herausforderung, die kommen wir später bestimmt nochmal dazu auf die Themen.
Ja.
Können die aber gar nicht auflösen, weil sie natürlich, weil sie da so drinstecken, ne, weil das halt so stereotypisch ist. Also, Frau ist eher kommunikativ, ist eh so ein bisschen an und zacka und je.
Yeah. Okay, das verstehe ich.
Genau.
Und wenn wir das jetzt in beruflichen oder sozialen Kontext setzen, diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also beruflich, gerade in der Kommunikation mit Kunden zum Beispiel, ne, kann es ja quasi für die Frau, wenn die sowieso mehr redet, Vorteil sein.
Ja, da kommen wir aber auch noch hin, tatsächlich.
Ah ja.
Das haben wir ja heute so mal ein bisschen, ne, das würde ich sagen, da reden wir nochmal drüber, was auch die Vorteile sein könnten. Jetzt ging es nur darum, wo sind die gravierendsten Unterschiede und da sehe ich tatsächlich, das Frau-Mann-Ding ist so, ich glaube, dass bei Männern als Kind ist es typischer, da würdest du, ja, das ist der Zappel-Philipp, das ist ja so der Klassiker gewesen, ne? Früher auch so in meiner Schulzeit. Bei Frauen habe ich das wurde gar nicht so als Thema gemacht, weil die sind eh am Schnacken und sind eh so ein bisschen am, ich habe das nie so wahrgenommen, da waren die Jungs eher so auf dem Kieker, wenn du da ein bisschen hyperaktiv warst.
Das heißt, das wurde mehrheitlich bei den Jungs zugeschrieben.
Genau, als genau. Ne? Und es ist aber ja, es ist genderneutral, es ist egal, also es können alle haben.
Okay.
Ne? Neurodiversität ist halt ganz nah beieinander und das Thema, diese Neurodivergenz ist ja auch Autismus zum Beispiel ganz nah. Das ist ein Thema, das sind also auch oftmals Überschneidungen. Da gibt es auch viele tolle Profile bei Insta, die ich da unter anderem auch schon gefunden habe, wo sich Menschen jetzt immer mehr damit auseinandersetzen mit dem Thema ADHS und sich da auch irgendwie eine Bühne schaffen und mal drüber reden, was wir ja hier auch machen in dem Fall.
Ja.
Was ich sehr lustig finde tatsächlich.
Ja. Naja, was würdest du denn sagen, sind denn so die alltäglichen Herausforderungen? Also was bringt ADHS im Alltag so für dich mit sich? Und wie gehst du damit um?
Mhm. Ja, das sagt ja schon der Name. Aufmerksamkeitsdefizit. Das ist halt das Thema der Konzentrationsschwäche. Das ist so, da muss ich dazu sagen, es gibt also eine Superpower bei den ADHSlern, ist halt Hyperfokus. Und Hyperfokus tritt dann ein, wenn etwas total Interessantes für die Person. Also wenn mich irgendwas total anfixt, irgendein Thema, dann kann ich da drin eintauchen in einer Art und Weise, wie es, sag ich mal, ja, andere Menschen vielleicht nur bedingt können und auch wollen.
So Deep Dive-mäßig?
Ja, ja, also wirklich ganz, also ganz krass. Ne? So vergisst du Zeit und Raum, Essen, was auch immer. Und das ist eigentlich die Superpower, weil dadurch ist das, was man im Prinzip vorne rum bei der Konzentrationsschwäche, mit dem fehlenden Zeitmanagement, vielleicht Unordnung etc., was man so durch den Alltag schiebt, ne? Sachen immer aufzuschieben und kriegt man dann oftmals auf den letzten Pfiff super krass noch hin, wo andere sagen, na krass, das ist ja gut gemacht, ne? Das ist ja toll. Und dann denkst du, naja, klar, ich habe aber letzte Nacht noch nie geschlafen, weil ich habe quasi eine Hyperfocus-Session hinter mir.
Okay.
Und hätte aber, wenn ich jetzt sozusagen eine normale Zeitmanagement hätte, dann hätte ich es schon über Monate vorbereiten können, vielleicht einen Vortrag etc. Ne? Fällt mir auch wieder ein, ich habe nächste Woche in, also ne? Das ist ein schönes Beispiel.
Okay.
Da würde es also wieder passieren.
Hast du da vielleicht, wenn du sagst, fällt mir wieder ein und ne, du bist ja mittendrin, ja. Bewältigungsstrategien für diesen Alltag?
Ja, tatsächlich. Also es ist jetzt so, dass ich seit neuestem noch medikamentös eingestellt bin oder ja, auf einem guten Weg bin. Vielleicht sind wir schon fertig mit der Einstellung, aber ja, es ist so gerade die letzten zwei Monate waren da echt aufregend und waren auch ultra erhellend. Das ist auch der Grund für unsere Folge, weil das bei mir so ultra präsent war. Und im Zuge dessen habe ich jetzt für mich eigentlich, also erstmal ganz vorne Bewältigung, ne? Also erstmal schauen, dass man das rausfindet, dass man halt merkt, okay, es ist korrekt und das kann ich überhaupt machen, weil Menschen wissen ja gar nicht darum. Also ich würde erstmal sagen, erstmal klar sein, dass ich es überhaupt habe, weil wenn ich nicht weiß, ob ich es habe, ne? Also sprich eine Diagnose, ist das allererste, was meiner Meinung nach dran ist, da kann ich auch nichts dagegen oder dafür tun. Das andere ist, mit Timeboxing komme ich gerade richtig gut klar. Also dass ich mir halt sozusagen einen klareren Rahmen auf die Woche lege.
Das
ist auch, sagen wir, eine Selbstständigkeit förderlich tatsächlich. Weil
Herausforderung vielleicht, das Timekeeping, ne?
Ja.
Also ein Signal irgendwie sich einzubauen.
Ja. Ist auch gut, wenn man einen Podcast zusammen macht und nie alleine.
Genau.
Sonst würden die Leute bei mir wahrscheinlich irgendwas
abbrechen. Also irgendwie eine Größe, die dann auch die Zeit beendet.
Genau. Das ist ein Thema. Und Routinen sind ist super hilfreich. Also ich habe mit ein paar anderen Kollegen schon gesprochen, die in dem gleichen Thema stecken oder eben die gleichen Herausforderungen haben wie ich die letzten Jahre. Und die sagen ganz klar, hey, ohne meine Routine, ohne Morgenroutine, ohne vielleicht das, jenes, wäre ich nie da, wo ich bin. Ne? Das ist auch sowas ganz, ganz Hilfreiches, was ich jedem an die Hand legen kann. Genau.
Okay.
Ja.
Schauen wir mal ein bisschen in Richtung Beziehung und soziales Umfeld. Wie hat das ADHS da deine Beziehung, dein soziales Umfeld beeinflusst?
Ich bin mit meiner Frau in der Vergangenheit öfter wegen Themen aneinander gerammelt, die aus diesem Kontext heraus entstanden sind. Also vor allem, was Vergesslichkeit angeht. Ne? Also du bist im Auto, telefonierst miteinander, sagst, ja, spring das mit hoch oder ich mache nur das oder das. Und dann bist du zu Hause und dann guckst du dich an und sagst, und einkaufen? Ja? Und du sagst, stimmt.
Da war ja noch was.
Und das ist halt ein ganz, ganz typisches Momentum gewesen. Das kann auch sein, wenn man sich überarbeitet, denke ich mal. Das kann ja auch passieren, wenn man nur Arbeitsthemen im Kopf hat. Das ist ja was anderes Thema, was wir Männer oftmals haben, dass wir so, ne, dass wir so komplett in irgendwelchen Dingen versinken, die wir irgendwie schaffen wollen. Aber das ist dann wie in der Potenz. Also man hat da nochmal so ein, ist nochmal eine weitere Herausforderung, die zusätzlich dazukommt.
Ja.
Und das andere ist tatsächlich, ich sag mal, diese, also das Umfeld, das nimmt dich irgendwann so wahr. Und wenn die Leute keine andere, also wenn die nie wissen, was es ist, wenn die nie wissen, was dahinter steckt,
ja,
dann bist du halt der Typ, der ein bisschen anders ist. Also das ist dann so ein, ne, du bist dann, du wirst dann wahrgenommen als eine Persönlichkeit mit deinen allen ganzen Ecken und Kanten und die wissen halt, ah, ne, wenn wir jetzt irgendwie einen Termin haben, dann lass mal lieber eine Viertelstunde später starten, weil dann ist der auch endlich da oder ne, so Sachen.
Ja.
Die habe ich dann über die Jahre besser in den Griff bekommen, aber ja.
Dieses besser in den Griff bekommen bringt mich nochmal zu einem Stichpunkt, einen Schritt zurück, wo du gesagt hast, medikamentös eingestellt, Ultra-Learning, Ultra-Erkenntnis, willst du die vielleicht nochmal teilen? Die hatte ich ja von dir gehört letzte Woche oder vorletzte Woche.
Ja.
Was da so eine geile Erkenntnis dran war, was vielleicht anderen helfen könnte, den Schritt zu machen und zu
sagen,
okay, ich lasse mich drauf ein.
Ja.
Was ist denn da der Vorteil?
Das ist, wenn ich das sage, muss ich ausholen, aber im Prinzip ist es so, ganz wichtig, das Thema Medikamente habe ich deshalb so lange vor mir hergeschoben, weil ich unheimlichen Respekt davor hatte, dass es mich als Persönlichkeit verändert. Und ich grundlegend, trotz der ganzen Herausforderungen mit meinem Leben, mit mir, mit meinem Umfeld, in meiner Art und Weise, wie ich das Leben gehe, nie unzufrieden war oder bin, sondern gesagt habe, das will ich jetzt nicht, ich will jetzt nie irgendwie ein ganz anderer Typ werden, so halb sediert, wie man so manchmal Ritalin-Kids hat und so, ne? Wo ich sage, nee, hab ich keinen Bock drauf.
Und die Nebenwirkungen,
die
auf die Persönlichkeit ja auswirken, waren sozusagen die Angst dahinter.
Genau, genau. Und dann habe ich mit jemandem gesprochen, der das erfolgreich nimmt und habe gesagt, okay, also das ist so ein cooler Dude, das muss ich jetzt auch probieren.
Ah.
Und dann bin ich quasi den Schritt gegangen, Diagnose hatte ich ja in der Tasche, habe eine Ärztin gesucht, sind nochmal andere Alternativen durchgegangen und dann gab es für mich den ersten Aufschlag, erste Pille sozusagen, neben so Nebenwirkungen wie halt hier Bluthochdruck, Herzrasen etc., was da irgendwie kam, wo ich dachte, okay, jetzt fährt der Organismus in ein ganz neues Revier, ja, kam ein Hyperfokus, aber so eine Fokussierung, die ich vorher noch nie, also die gab es vorher nie, die gab es nie in dieser natürlichen Art, nie in so ein, ich vergesse alles, sondern so wie, ich habe die Matrix gesehen, so hat es für mich angefühlt. Ich konnte plötzlich, also das ist total verrückt, wenn man manchmal so Videos sieht von Menschen irgendwie bei YouTube, die plötzlich hören können, weil sie irgendwie ein Implantat bekommen haben oder eine Brille, die Farben anzeigt. So war das bei mir. Ich sag, wuh, das ist Fokus, wie krass, ne?
Okay.
Und das war echt ein Moment, wo ich sage, also das wünsche ich jedem.
Und hat sich das auch auf dein soziales Umfeld, auf dein Beziehungsleben ausgewirkt?
Ja, ich hatte meine Frau initial als Beispiel hergenommen, die hat dann gesagt, das kannst du eigentlich immer nehmen, ne? Weil ich immer am Wochenende absetze, das wäre super. Wenn du die immer nehmen würdest, die Pille, das wäre fantastisch. Ja, also man wird halt besser. Also man wird einfach zu einem besseren Mitglied der Gemeinschaft, jetzt in dem Fall, ja, also in dem Fall meiner Familiengemeinschaft, meiner Beziehungsgemeinschaft, weil ich quasi viel mehr auf die Kette bekommen. Ich bin viel strukturierter, ich kann halt viel mehr abliefern etc. Ne? Und dann halt nicht nur jemand, der Impulse gibt.
Okay, vielleicht noch zum Thema Wirkung. Also, weil du gerade sagst, am Wochenende abgesetzt. Wie lange wirkt so eine Pille?
Zwischen 6 und 8 Stunden. Abhängig auch von der Dosierung, von der Einheit, wie groß die ist. Und das ist, wie gesagt, der Prozess, den man individuell mit einem Arzt begleitet macht. Ne? Das ist die Einstellung. Und
Einstellung heißt, man probiert an der Dosis, fängt niedrig an, dreht den Pegel so ein bisschen hoch, ne?
Genau. Man macht minimal wöchentlichen Zyklen, ne? Manchmal 14-tägig, je nachdem, wie der Arzt das am besten empfindet. Und dann geht man halt her, macht den Durchgang, das war bei mir auch so, nach 3 Tagen war quasi diese Wunderpillenwirkung weg. und meine Menge hat nicht mehr gereicht. Und dann habe ich nach der Woche dann im Prinzip mit dem Arzt die nächste Dosierungshöhe besprochen und so weiter, bis man auf ein Level kommt. Und jetzt ist es so, dass ich auch die Dosierung quasi ein bisschen an meine Bedürfnisse anpasse. Das heißt, wenn ich richtig am Tag wegarbeiten muss, wenn ich Arbeit auf dem Tisch habe, dann nehme ich sozusagen eine höhere Dosierung, wie wenn ich weiß, ich habe jetzt nur ein paar Sachen wegzusortieren. Dann würde ich zum Beispiel eine niedrigere Dosierung nehmen.
Also man kann auch tatsächlich damit spielen oder arbeiten als Betroffener, dass man sagt, ja.
Genau, also es hilft mir super, weil ich halt auch sage, okay, es ist trotzdem ein Wirkstoff, der an meinen Körper kommt. Und wenn ich das nie, also so wenig wie möglich, finde ich das ja sinnvoll. Und davon auch keine Abhängigkeitswirkung etc. zu haben. Das muss ich dazu sagen, diese Wirkstoffe fallen aus Betäubungsmittelgesetz. Das heißt also, das kannst du auch nie einfach irgendwo im Reformhaus kaufen, sondern das ist auch in der Apotheke verschreibungspflichtig und es wird auch extra gesichert, also mit Ausweis zeigen etc. Also es ist nicht so, dass die Oma das holen kann.
Okay.
Und mit dieser Dimension, mit der ich ja konfrontiert wurde, als ich in die Apotheke gegangen bin, dachte ich mir, ach Scheiße, ne? Was wirfst du jetzt hier ein? So. Und ja, und deshalb bin ich da auch sehr sensitiv, was dieses Thema angeht.
Also man soll es nicht übertreiben, aber man kann sich da auch, sagen wir mal, ein bisschen beruhigter vielleicht ran wagen.
Definitiv, definitiv. Also ich würde es jedem, also ne, das ist ja auch, nur aus meiner Sicht, ich würde aus meiner heutigen Erfahrung, würde ich es jedem empfehlen, sich die Diagnose zu klären, wenn man so Herausforderungen hat, da kann man sich auch belesen. Aber es gibt vielleicht ein paar Zuhörer, weil das, wir haben mal so ganz grob überschlagen, dass irgendwie jeder zehnte, also neunte, zehnte Bürger müsste theoretisch quasi betroffen sein. Also das heißt, da sollten einige dabei sein.
Ja.
Und wenn man merkt, ey, ich bin irgendwie anders als die anderen, und das meine ich jetzt wirklich im positiven Sinne, wo man sagt, ich komme irgendwie schon klar, aber irgendwie gibt es da Komponenten,
ja,
dann sollte man ruhig mal gucken, ob man eine Diagnose sich mal hernimmt oder auch erstmal beliest, sich mit dem Thema intensiver auseinandersetzt.
Okay. Da kommen wir vielleicht zum nächsten Stichpunkt, der heißt Missverständnisse. Wenn du sagst, ne, jeder zehnte oder neunte, zehnte müsste es haben.
Ja.
Welche Missverständnisse hast du öfter erlebt? Welche?
Ne, das Hauptthema ist tatsächlich, dass es als Kinderkrankheit abgetan wird. Also die meisten, also näher, genau, also und überhaupt, ob es überhaupt eine Krankheit ist, ist auch noch ein Thema. Das ist halt auch so ein, so ein Ding, was man irgendwie kneten kann. Da hat jeder eine andere Meinung, sag ich mal so, weil da gibt es nämlich auch keine einheitliche, klare, wirklich von allen Seiten definierte, wie soll ich sagen, Wahrheit, finde ich, sagen wir mal so, sondern da ein paar bezweifeln das, weil der das wohl entdeckt haben soll, der Doktor da, der hat dann irgendwie, bevor er dann gestorben ist, gesagt, nee, es war eine Erfindung. Und das hat natürlich für Aufruhr gesorgt, aber ich sag mal, es ist, worauf man sich einigen kann, es gibt neurotypische Menschen und es gibt neurodivergente Menschen. Also die halt eine andere Verschaltung haben im Kopf, sagen wir es mal so. Und die sind deswegen nie krank, komisch oder irgendwas, sie sind einfach nur anders vertratet. Ich vergleiche es gerne mit einem Computer. Der eine ist halt quasi ein Mac und der andere ist ein PC. Und die können beide alles, bloß ein bisschen anders. That's it.
Schönes Bild.
Ja.
Danke für den Vergleich.
Genau.
Kommen wir jetzt vielleicht mal in Richtung Beruf. Berufliche Laufbahn, Einfluss auf deine berufliche Laufbahn. Was würdest du da vielleicht mitgeben unseren Hörern?
Also da ist es so, dass ich es sagen kann und vielleicht auch ein bisschen wehmütig, dass ich viel zu spät das Thema Medikamentierung in Betracht gezogen habe. Weil ich sagen muss, ich habe alle Themen, die mir in meinem Beruf, in meiner Unternehmerlaufbahn, wie wo auch immer so auf den Tisch gekommen sind, haben irgendwie einen Anker zu dem Thema, wo irgendwelche Dinge schief gingen, wo vielleicht Ziele nie erreicht wurden, wo ich mit mir unzufrieden war, wo Arbeitgeber unzufrieden war, wo ich vielleicht meine eigene Company nie zu den Höhen bringen konnte, wo ich sie hätte hinbringen wollen. Und ich habe mir zwar immer schon gute Strategien hingelegt, das heißt also versuchen, sich sehr an seiner Exzellenz zu bewegen, also nichts zu tun, was dir nie fetzt, also wo du halt...
Also die Stärken voll.
Genau. Das ist halt ein Ding, was man ja für alle Menschen im Prinzip ja schon empfiehlt. Ne? Sagt, okay, guck mal,
klar,
Bau mal lieber deine Stärken aus und fang nie an, irgendwie komplett deine Schwächen alle irgendwie nach vorne zu holen als Thema. Das ist so ein Ding. Das hilft erstmal im Alltag, aber unterm Strich gab es für mich den größten Hebel durch die positiven Hebel durch das Medikament. Und bei den Karrierechancen, sage ich mal so, ist es bei kommunikativen Berufen, bei wo man schnell inhaltlich reagieren muss, also alles im Vertrieb, also die ganze Riege, die irgendwie so ein bisschen an der Front sind, da ist es total sinnvoll. Es sind noch überdurchschnittlich viele erfolgreiche Unternehmer, haben ADHS und das ist auch so ein Thema. Die bauen sich dann meistens unter sich die passende Struktur. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man das selber nie leisten kann, holt man sich Leute rein, die haben eine Assistenz etc. Das durfte ich auch schon mal haben, es war fantastisch. Damit bin ich
mitgefahren,
die das halt kompensieren, genau. Man ist ja quasi kein falsches Rad, sondern es ist einfach ein anders geartetes Rad. Man passt trotzdem in den Getriebe, aber man sollte nie zu weit unten im Getriebe sein, weil dann hat man mehr Möglichkeiten anzuecken. Also ich empfehle quasi Selbstständigkeit grundlegend, ne? Wenn man dann halt eine andere Qualität der Entscheidungen hat.
Ja.
Oder Führungskräfte ist super cool, die Herausforderung ist, nur dorthin zu kommen, weil du quasi über normale Aufgaben, ne, dorthin dich arbeiten musst und da ist Vertrieb eigentlich eine total positive Sache. Und Hindernisse, na gut, das sind halt natürlich Themen, ne? Also wenn du Termine hast etc., dann nie pünktlich bist und so, das
sind sehr gute Zeitmanagement. Also das, was wir vorhin gesagt hatten, richtig, beim Timeboxing, das Timekeeping als Schwerpunkt.
Ja, auf jeden Fall. Und da ist aber so, dass ich als wirkliches positive Sache, ist halt wirklich das, was ich gerade gesagt habe, dass ich jetzt mich ein bisschen so fühle wie Spider-Man, der von der Spinne gebissen wurde. Also ich habe quasi wie eine Superpower, aber jetzt in der anderen Seite.
Ganz neu entdeckt, genau.
Okay. Kann ich meine Kreativität, mein nach vorne gehen, mein Reichtum an Ideen, meine letztlich auch gesammelten Fähigkeiten, weil das ist ein Thema, was ich auch habe, wie viele andere mit der Neurodivergenz, man viele Informationen sammelt. Ich bin so ein Datentyp, ich sammle alles. Also ich bin da nie Messi, aber ich würde sagen, ich hab da bin auf jeden Fall ein Datensammler, ein Informationssammler. Und das ist eigentlich so ein Thema, das halt zu nutzen und zu sagen, komm, jetzt kann ich endlich Sachen mal auf die Straße bringen.
Ja, okay.
Das ist eine super coole Sache und das ist auch das, was ich im Prinzip als positiven Ausblick gebe, wenn jemand sagt, oh ja, scheiße, ich knete hier auch schon jahrelang irgendwelche Herausforderungen.
Ja.
Wenn man sagt, wenn man da mal einen Schritt geht in die Richtung, dann finde ich das sehr, sehr cool.
Okay. Ja. Und bevor du jetzt, sagen wir mal, zu dieser medikamentösen Einstellung gekommen bist, welche Therapien und Behandlungsformen hast du ausprobiert? Welche Erfahrungen kannst du unseren Hörerinnen und Hörern damit mitgeben?
Ja, also Butter bei der Fische, ich habe eine Menge ausprobiert.
Mhm.
Das Verhaltenstherapie-Thema, auch verschiedene Strategien, was Meditation angeht. Ich bin aber nie ruhig genug gewesen. Ich konnte mich super schwer in der Meditation.
Ja, genau.
Also mein Geist ist extrem rastlos. Und da ist halt natürlich so, dass es schwerer ist, in die Ruhe zu kommen. Und da haben mir halt die Meditation geholfen, wenn ich halt mich auf irgendwas konzentrieren kann. Also ne, wenn ich jetzt sage, nie einfach nur die Gedanken kommen lasse und ziehen und guck die mir an und lasse sie wieder gehen, sondern da bin ich ganz schnell im Gedanken, sondern anfange und sage, okay, ich achte auf meine Atmung. Also dass man es irgendwo ankoppelt. Das ist halt, finde ich, für ADHSler
also ein Fokusbinder, oder?
Genau. Mhm. Man braucht was anderes. Also man kann nicht einfach sagen, ich mache es nicht. Also ich gucke jetzt nur Gedanken an, weil dann biegt man meiner Meinung nach super schnell in den Gedanken ab. Das ist so unsere Natur, sondern im Prinzip was hat, wo man sich langhangeln kann.
Mhm.
Und das war so ein Thema.
Ich hätte an der Stelle vielleicht auch eine Empfehlung oder vielleicht hast du auch schon ausprobiert. Das ist eher, also wir denken ja gerne, Meditation ist immer dieses Stille hinsetzen und in die Stille kommen. Und natürlich ist das irgendwann auch ein Ziel, eine gewisse Stille zu finden oder die Stille, die Ruhe in sich zu finden. Aber der Weg dorthin muss nicht dieser quälende oder schwierige Weg sein, wie du es gerade auch skizziert hast, von ich setze mich dahin und dann mache ich nichts, sondern da gibt es schöne Formen, sogenannte dynamische Meditationen, die mit kathartischen Zuständen arbeiten, wo du also extrem viel zu tun kriegst, für den Geist zum Beispiel in einer Sprache zu brabbeln, die du nicht kannst oder die es gar nicht gibt, in der Fantasiesprache. Haben wir schon mal gemacht, genau. Mal so 10 Minuten alles auszubrabbeln. Und dann ist der positive Effekt nämlich, dass du, wenn du dich erst richtig anstrengst, das kannst du ein bisschen vergleichen wie beim Lauf, wenn du jetzt joggst lange, ja, du strengst dich an und gibst volle Power, dann hast du natürlich nach der Ziellinie das Bedürfnis, dich hinzulegen und mal nichts zu tun im wahrsten Sinne. Und so ähnlich ist das mit dem Geist auch. Man kann ihn also ordentlich anstrengen vorher und dann sehnt man sich sozusagen schon nach Ruhe. Das vielleicht als Empfehlung an der Stelle, als Tipp oder Idee.
Mhm.
Jetzt wäre die nächste Frage, achso, du warst jetzt bei den Therapieformen, Medikation bzw. Meditation hatten wir jetzt gerade besprochen.
Genau. Da wollte ich aber noch ganz kurz was dazu sagen. Und zwar ist es halt, nur weil bei mir die Meditation super funktioniert und ich jetzt sage, Mensch, hättest du eher gemacht, ist es so, dass ich das nie, das kann man nie über den Kamm scheren, weil der Grad ist immer unterschiedlich. Also manche Leute haben ganz, ganz wenig sozusagen dieses ADHS-Thema oder ADS-Thema und andere sind halt sozusagen die Unruhe selbst. Ja? Mhm. Und da muss man immer wieder gucken, okay, was passt denn? Und dann sind auch die Medikamente, gibt eine Handvoll, sind auch komplett unterschiedlich von ihren, also manche wirken bei manchen nie, ne? Das ist halt super krass. Also ja. Es kann sein, dass irgendein ganz zierliches Persönchen, sage ich mal so, eine doppelt so hohe Dosis braucht wie der Bodybuilder, obwohl das bei anderen Medikamenten würde man drauf gucken und sagen, hä, verstehe ich nicht. Ne? So. Und das sind so Sachen, da muss man also wirklich echt sich mit Fachleuten austauschen, mit einem Arzt.
Ja, das Thema Fachleute bringt mir noch als Stichwort eine Idee, eine Frage. Wie schätzt du den Sinn oder Nutzen von, sagen wir mal, eine mentorische Begleitung ein oder einen Coach an der Seite oder einen Sparringspartner, mit dem man, so, sagen wir mal, die Verhalten, Anwendung, Therapieform oder Techniken, die man ausprobiert hat, reflektieren kann?
Das ist sehr hilfreich und tatsächlich, weil man einfach erstmal, also vor allem jemand, der mit vielen Menschen, haben Coaches ja in der Regel zu tun, ja, aber dass man halt auch sieht, okay, dass er die Unterschiede sehen kann. Also es ist halt so ein Ding, dass man halt jemanden hat, der sagt, ey, guck mal, wie bei mir auch, also das ist schon über 10 Jahre her, der aber gesagt, ey, warte mal, das ist irgendwie, das geht vielleicht in die Richtung. Guck mal, ob du da ein bisschen mehr Licht in diese Ecke bringst. Und das ist halt so ein Thema. Und natürlich auch verschiedenste Sachen auszuprobieren, dass man halt hergehen kann und sagt, okay,
ja,
wie du jetzt gerade mit den verschiedenen Meditationsformen, ne? Ich in meiner Welt würde wieder sagen, ich setze mich halt hin und denke gar nichts. Ja, so, Meditation. Und es gibt aber so viele Varianten, die halt, ist wie beim Buffet, es schmeckt dann jedem alles. Und
ja,
da müsste man dann das rausfinden. Und da hilft natürlich jemand hervorragend.
Also,
ja, definitiv.
Ja, kommen wir mal ein bisschen jetzt zu den negativen Stereotypen, die wir so im Alltag kennen.
Mhm.
Wie gehst du mit diesen negativen Stereotypen um, die da mit verbunden sind? Also von wegen Zappelphilipp und
ja,
kriegt nichts auf die Reihe oder so?
Das Ding ist halt, ich glaube, wollen wir noch ein kleines Stück vorbereiten? Wäre mir ganz lieb dabei, erstmal. Das Thema ist dieses Thema Zappelphilipp. Das ist ja was, was von mir, also andersrum formuliert, ich kann die Stereotypen von mir selber, die habe ich ja kaum wahrgenommen. Also weil ich quasi nie so der typische ADHSler bin und das ADS zu sehr unter, also das zu wenig bekannt ist. Ja, also das, da gibt es für mich zum Beispiel ganz konkret, gab es wenig Menschen, die es irgendwie zusammengebracht haben. Also die haben das, also dass man vergesslich ist, das habe ich halt für mich immer in der Vergangenheit oder auch mein Umfeld immer erklärt, weil ich so viel mache. Also weil ich so viele verschiedene Sachen auf dem Tisch habe, dann fällt ja automatisch was hinten runter. Ne?
Ja.
Das ist halt einfach so.
Bei jedem Menschen.
Genau, bei jedem Menschen. Also bin ich halt nie, da war das normal.
Ja.
Und das Thema Zappelphilipp hatte ich nie, habe ich nie.
Mhm.
Deswegen war es nie so wahrgenommen. Aber bei Dritten ist es natürlich so. Also ich kenne jetzt, wie gesagt, einige und die haben auch viele das Bewegungsthema. Und da muss ich sagen, da können wir weiter noch, ne? Wenn ich ein bisschen abgehetzt klinge, ne? Also
wir stapfen hier gerade den Schnee den Berg
hoch. Den Berg hoch, genau. Ja, also das ist so, also ich glaube, dass man damit schnell in die Ecke gestellt werden kann, vor allem auch in der Schulzeit so. Da, wo die Kinder noch böse sind. Ja, ich finde halt, Kinder sind super krass direkt, was ja auch einerseits sehr cool ist, aber da kann man schnell Herausforderungen haben, die übers Normal hinausgehen. Und da ist es auch an den Eltern, an den Vätern, an den Müttern, mal hinzugucken,
ja,
um mal zu sagen, Mensch, was ist denn da? Gibt es da ein Thema? Das ist ja auch was, ne? Das muss ja nicht nur dich selber betreffen. Das kann ja auch dein Kind, dein Bruder, dein Freund, was auch immer sein. Und da auch mal mit einem offenen Auge herzugehen und mal drauf zu gucken.
Ja.
Das ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
Ja. Und kannst du das vielleicht nochmal in Richtung positiv drehen? Also welche positiven Aspekte kannst du benennen, die dir vielleicht in deinem Leben geholfen haben? Vielleicht für andere noch so ein Giveaway?
Ja, ein Giveaway. Also das ist, also vor allem das Thema im Prinzip, das ist eine hohe Innovationskraft und Kreativität. Also das ist halt so ein Ding, was ich definitiv mit mir rumtrage. Das ist auch mein aktueller Jobtitel tatsächlich.
So ein Lösungsfinder,
ja,
kreativer Lösungsfinder.
Genau, das ist halt was. Energie und Antrieb ist auf jeden Fall ein Thema. Und das ist so, dass ich immer nach vorne gehe, immer irgendwie eine Lösung habe, immer positiv bin. Das ist halt was, wo ich sagen würde, das ist definitiv eine Eigenschaft, die da auch mit hervorgeht. Und wie gesagt, die Fähigkeiten sind halt innerhalb kürzester Zeit große, vielleicht auch ein bisschen schwierigere Aufgaben zu lösen, mhm, und auch Themen zu durchsteigen. Also zu sagen, hier ist ein neues Thema,
okay,
das nehme ich mir vor, wenn es mich interessiert, ist wichtig.
Ja.
Und dann halt da tief einzusteigen. Ne? Genau. Genau, wir hatten gerade Unterbrechung von Wanderern. Und was gibt es noch Schönes?
positive Giveaways. Ja, genau. Die Perspektiven, die einzigartigen, habe ich erlebt bei dir oft, dass du oft Sichtweisen reinbringst, an die die ganze Gruppe, sage ich mal, noch nicht gedacht hat.
Genau.
Ist das was, was das quasi da auch zuschreiben könnte?
Definitiv. Also wie gesagt, es gehört für mich in die Richtung der Kreativität und das sind Menschen mit ADS, ADHS natürlich motorfreudig unterwegs.
Also auch ein Gewinn im Team eigentlich.
Das ist, genau, also ich muss sagen, das ist genau das, was ich auch initial sagte, wo es darum ging, dieses Thema Medikamentation überhaupt anzugehen, weil ich sage, ich bin ja nicht total unzufrieden mit mir. Ne? Es gibt mit Sicherheit Menschen, die haben einen deutlich höheren Leidensdruck. Ne? Also da sind Dinge stärker ausgeprägt oder dann andere wieder viel schlechter. Ein guter Freund sagt immer, man hat nur 100% und die verteilen sich bei jedem anders in allen Fähigkeiten. Ne? Also man hat die 100% und die gehen überall unterschiedlich gewichtet rein. Und die kann man halt, und das ist genau der Punkt, mit diesem Thema Medikamentation zum Beispiel, kann ich die halt verschieben. Ne? Also ich kann quasi meine 100% anders shiften. Ich kann die aus dieser Kreativwelt mehr an die Fokuswelt holen. Und das sind natürlich, das ist natürlich total abgefahren. Also das ist ja was, was wieder andere nie können. Du kannst dich ja nie automatisch mit so einem, ich nenne es mal Fingerschnips, in eine krass kreative, ne? Da musst du irgendwie was zuführen. Dann wird man vielleicht wieder kreativer. Okay. Ja, genau. Also das ist was. Und damit muss ich sagen, das ist auch nochmal wirklich, wo ich auch andere ermutigen möchte, zu sagen, hey, beschäftige dich mit dir, beschäftige dich mit dem Thema, wenn du da irgendwelche ne, Themen
wenn
findest,
wo
du sagst, ist irgendwas, ja. Genau, oder andere dir sagen, du bist so oder du bist so oder
ja, ja.
Vergiss dir mal alles oder keine Ahnung, was da so im Raum ist. Ne, du bist so strukturiert.
Ja, also das nimmt jetzt die Frage schon ein bisschen vorweg. Ja. Welchen Rat würdest du geben? Menschen, Männern und Frauen mitgeben, wenn sie vermuten, dass sie es haben.
Ja, genau.
Und die beschäftigen sich selbst, hinhören, also wenn das immer wieder auftaucht, so, okay, das gucke ich mir mal genauer an.
Ja, genau. Das definitiv. Also herzugehen, zu sagen, hey, das nie unter den Tisch zu kehren, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass vielleicht auch, manchmal muss man da auch ein bisschen in seinem Umfeld eine Lanze brechen, weil es ja offensichtlich zumindest noch mehr Leute gibt, die im Pharma, also es ist wieder in der Fachtermini. Es gibt Farmer und Hunter, sag mal vom Kopf her, sag ich mal, oder vom Gehirn her. Und das ist halt einfach aus evolutionsbedingt. Ne? Und als die Hunter, also das Hunter-Hirn, muss halt für natürlich viel mehr Eindrücke, verschiedene Eindrücke ringsrum schnell verarbeiten. Ne? Weil das Thema Säbelzahntiger, Urzeit, ne? Wenn es da irgendwo raschelt, dann musstest du überlegen, ist es ein Reh? Oder ist es was, was dich frisst? Also ist es Nahrung oder ist es Gefahr?
Ja.
Und das sind Hunter, also was ich jetzt mit ADHSler wieder gleichsetzen würde, sind da bevorteilt. Wir sind aber wieder, wenn es darum geht, irgendwie tagelang hinter dem Flug herzulaufen, sind es definitiv die Falschen. Also 100%.
Ja.
Also die überlegen sich alles auf der Strecke und auf der anderen Seite, wenn sie angekommen sind, bauen sie einen neuen Flug, weil sie sagen, der ist viel effektiver. Und
okay.
Und da ist wieder der Pharma-Typ, was jetzt heutzutage die neurotypischen Menschen sind, die sind eher so, wo du sagst, oh Gottes Willen, das klingt schon wieder total krass. Also es ist ja keine Einordnung, aber man versucht ja irgendwie so eine Erklärung für sich, ja?
Ja.
Das ist nochmal ganz wichtig, ne? Weil ich will ja niemandem sagen, du bist schneller, besser oder irgendwas, sondern es ist einfach anders.
Ja.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, hey, der Hunter ist halt der ist und der Farmer kann eben auch mal Aufgaben wegarbeiten, wo vielleicht ein Hunter wirklich verzweifeln würde. Und das kann ich von mir auch sagen.
Okay.
Steuer zum Beispiel, ja? Ja. Alter Unternehmer, vielleicht auch Privatleute kennen das Thema Steuer.
Tatsächlich.
Und da komme ich so gar nicht rein. Gar nie. Und dieses Jahr habe ich in der ersten Woche angefangen, meine Steuer zu machen. Was ist los?
Ne? Ja.
Also das hat 47 Jahre gedauert, ehe ich auf so eine zauberhafte Idee gekommen bin. Und das ist halt was tatsächlich...
Also ist es irgendwie auch für dein Wohlbefinden jetzt, wenn wir dann nochmal zu dem Thema Männergesundheit oder Gesundheit im Allgemeinen, warum sollte darüber gesprochen werden?
Ja, also da muss hingeguckt werden. Ich möchte da wirklich auch nicht nur die Betroffenen sensibilisieren, sondern auch alle anderen Zuhörer.
Ja.
Das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt, weil man quasi das nie als Stigmata sehen sollte, sondern als besondere Fähigkeit. Das ist halt wirklich ganz entscheidend.
Ja.
Das ist so, was du gerade gesagt hast, mit den Bereicherungen in der Gruppe.
Ja.
Weil da viele Fähigkeiten dabei sind, die extremst hilfreich sind, sich auch in einer schnell bewegenden, schnell verändernden Umgebung zurechtzufinden, was ja unsere Welt heute auch in Zeiten ChatGPT und Konsumenten noch viel krasser ist. Also das ist ja nochmal, das ist ja richtig.
Quasi auch ein Aufruf an die Gesellschaft, da ein bisschen sensibler zu werden, ein bisschen genauer hinzugucken.
100%.
Und was noch ein Aspekt für mich ist, diese psychische Gesundheit, dein Wohlbefinden, dein glücklich sein.
Ja.
Ja. Deswegen lohnt es sich, dahin zu gucken zum Thema Gesundheit.
Ja, ja. Das habe ich deutlich gemerkt. Also für mich so, dass ich sagen muss, ich bin jetzt so positiv angeknipst, es ist schon abgefahren.
Ja.
Und ich weiß gar nicht warum, aber ich sag mal, ich habe es von Menschen im Umfeld auch so, habe ich so gesagt, Mensch, dieses mit sich gut sein, also kennt ihr ja, Lars Ammann sagt immer, der Brainfucker, ne? Also die Stimme im Kopf, der innere Kritiker, sagst du.
Ja.
Und meiner war immer lieb zu mir. Also so lange, wie ich mich daran erinnern kann, der hat bestimmt immer Scheiße erzählt, aber der war immer sehr, naja, der hat nie gesagt, ah, kriegst du nie hin, bist du behämmert oder so, sondern der war immer so, na gut, hat halt nie geklappt, versuch's doch nochmal. Ne? Also es war immer so ein, es war ein warmes, eine warme Kommunikation, ein angenehmer im Kopf. Aber wenn man dort ein Thema hat, also wenn man da jemanden in seinem, also wenn sein innerer Kritiker, sag ich mal, wie es formulierst, ein Arschloch ist, um es mal auf den Punkt zu bringen, und dich ganz schön disst, dann kannst du mit ADHS echt Minderwertigkeitskomplexe kriegen, weil du ja dauernd scheiterst an Dingen, die andere um dich drumherum schaffen. Und dann guckst du drauf und denkst, what the fuck, bin ich zu blöd? Kriege ich das nicht hin? Was ist denn mit das mir? Heißt
also Unterstützung im Alltag, wäre wünschenswert.
Genau.
Da greife jetzt der Frage, was wünschst du dir von einer Gesellschaft um dich herum, was könnte helfen?
Genau.
Und das ist halt Unterstützung, wirklich sensibler zu sein und nicht so drauf zu hauen, sondern genauer hinzuschauen vielleicht. Ja. Schau hin, schau nicht weg mäßig.
Ja, ja, genau.
Und vielleicht nochmal auch zum Schluss hin die Frage, worin siehst du den Unterschied im Erwachsenenalter und im Kindesalter? Also, weil das Kindesalter war ja jetzt, das, ne, wenn die Eltern, wenn das Umfeld, wenn die Lehrer da immer draufhauen, den in die Ecke stellen, sagen, hier, ne, du, das hast du nie richtig gemacht, muss bestraft werden und so. Das ist natürlich blöd und nicht gerade förderlich, auch für die innere Stimme, also für diese psychische Gesundheit im Sinne von innerer Kritiker.
Ja.
Willst du da vielleicht noch ein
ja, auf jeden Fall. Also das Gesellschaft, ja. Also die, oder andersrum, ich gehe nochmal ganz kurz zu den Kindern.
Ah ja.
Oder zu diesen
Kindern. Bei Fragen.
Genau. Kein Ding, nee. Also meine beiden Mädels haben beide, sage ich mal, Nuancen dieser Themen, die ich sozusagen mit mir bringe. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt vielleicht. Das ist also, ADHS ist tatsächlich vererbbar. Es ist halt ist nie sowas wie, du hast was Schlechtes gegessen und jetzt hast du ADHS. Das passiert halt nie, sondern das ist schon, sage ich mal, eine grundlegendere Kiste. Aber man kann es fördern oder man kann es quasi, also eher das Negative fördern, wenn man da nie drauf achtet, wie auch das Positive. Ja, und umso eher man es weiß, umso besser kann man drauf eingehen, weil das Thema Verhaltenstherapie, also Menschen zu helfen, sich besser zu konzentrieren, ne? So Ablenkungssachen, ist auch sowas, ne? Clean Desk-Thema, Zero Inbox. Das sind so Haufen so Sachen, diese tollen Begrifflichkeiten, die haben nicht nur was mit Menschen, die einfach Ordnung lieben, was zu tun, sondern auch mit ADHSlern, weil wenn Ablenkungen da sind, lenken die halt auch ab. Ja. Wenn man weniger Ablenkung hat, kann man sich besser konzentrieren.
Ah.
Und das ist für uns noch viel wichtiger.
Ja.
Und das ist für den Kindern, merkt man es auch, es hilft ungemein, wenn man da einen Rahmen schafft und wenn man die Begeisterung für etwas nutzt, also sprich, wenn man das spielerisch macht, wenn man Erfolge feiert, wenn man,
das ist ja aber auch was man Teams erklärt.
Ne, das ist total verrückt, wenn ich es gerade so ausspreche. Das
ist eigentlich nicht so weit weg von der sogenannten Normalität.
Ja, genau. Deswegen,
das ist also,
genau. Also das ist auch so ein Ding. Und mit Kids habe ich das echt gemerkt. Und das hat meine Mutter, und vielen Dank an der Stelle dafür, auch hervorragend gemacht. Sie hat mit mir zum Beispiel die Malreihen hat sie mit mir mit Musik, also sie hat mit mir da Lieder gesungen. Ne, da gibt es irgendwelche Lieder, irgendwelche Malreihenlieder, frag mich nie, kenne ich nicht mehr.
Ja.
Ich habe das auf Kassette, ne?
Ja.
Auf so einer kleinen, geilen Kassette haben wir das Ganze aufgenommen und dann hat sie Reporter gespielt und hat mit mir Deutsch gemacht und hat das und erzählen Sie mal das und wie ist denn das jetzt? Und die hat mich quasi, meine spielerische Begeisterungsfähigkeit genutzt, um quasi mir Inhalte zu vermitteln.
Also ist vielleicht auch ein Tipp an Eltern, die feststellen, mein Kind könnte das haben.
So könntet
ihr damit umgehen,
ja, genau.
Das ein bisschen spielerisch einzubauen.
Definitiv.
Jetzt nicht die trockene Hausaufgabe zu machen, setze ich mal hin und lerne die Malreihe, sondern ich verpacke das.
Ja, genau.
In den Spiel, in den Fantasieumgang.
Richtig. Das ist natürlich, ist natürlich total spannend, wenn man sich überlegt, okay, ich habe Mitarbeiter, wo ich sage, okay, der hat vielleicht da ein Thema. Ich kann jetzt jede Aufgabe gamifizieren. Aber es gibt tatsächlich, und das ist wieder das Vertriebsthema.
Ja, die Gamification ist natürlich ja auch, geht ja auch in die Arbeitswelt gerade rein. Im Bewerbungsprozess und so weiter findet sich das ja immer wieder.
Richtig.
Also Gamification, why not?
Genau. Und das ist auch so ein Ding, warum vielleicht auch dieses Vertriebsthema so interessant sein könnte für Menschen.
Aha.
die da neurodivergent sind, weil da gibt es ganz oft Leaderboards, da gibt es so, wer ist der beste Vertriebler in dem, und dann, yeah, da gibst du noch ein bisschen mehr, da rufst du mal 3 Leute mehr an oder schreib um 5 Nachrichten mehr und so, also das ist Ding. Oder, ne, also das ist halt sowas, was dieses Chaka, dieses Vorwärtskommen, dieses, ne, und da kann man die Leute schon motivieren, finde ich eigentlich ziemlich gut. Also muss ich sagen, als wenn man denen irgendwelche trögen Sachen hinsetzt und sagt, keine Ahnung, mach jetzt mal ein Webseitenkonzept und kümmere dich jetzt mal um inhaltliche Strukturen und so, ne? Da kann das schon ein bisschen aufregend sein, ne? Oder mach jetzt mal die Tabelle hier fertig. Ja. Und wenn da keine richtig geilen Nuggets drin sind, wo man sich mal wirklich richtig reinknien muss und einfach nur irgendwelche Daten eintragen, ist es wirklich der Horror.
Ja.
Ne? Also deshalb vielleicht auch nochmal dahin.
Kann ich mir vorstellen. Ja, Mensch, danke. Jetzt haben wir doch schon wieder fast eine Dreiviertelstunde gesprochen, oder? Eine reichliche halbe,
ja.
Über das Thema. Ich finde, es war einiges drin in unserer Zuhörerschaft.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Willst du vielleicht noch ein paar abschließende Worte sagen für Menschen, die vielleicht Nachfragen haben, die Interesse haben? Dürfen die sich an dich wenden?
Ja, schreiben wir die gern.
Kontaktnoten, schreiben wir Kontaktdaten.
Schreiben die Kontaktdaten rein, beziehungsweise ich nutze LinkedIn sehr gern oder Instagram. Da können wir, die können wir ja vor
unserem
Und da kann auch immer, wenn Leute da irgendwie Themen haben oder irgendwie, ja, vielleicht nur mal einen Rat oder mal einen Austausch oder eine Nachfrage, dann auch gerne zu dem Thema. Ich bin da, wie gesagt, schon eine ganze Weile unterwegs und mittlerweile trägt das auch extremst Früchte und deshalb, also liebend gern, würde da gerne die Lanze für brechen.
Ja. Ja. Ja, also in diesem Sinne sage ich immer danke für das, für die Zeit mit dir, danke für diesen Einblick, danke für den Mut, dich damit zu zeigen, also quasi der Welt damit zu zeigen und andere zu ermutigen. Das finde ich also ein schönes Vorbild, danke dafür.
Ja.
Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen.
Nächste Folge, ja. Vielen Dank euch.
Ja, bis bald. Danke an die Zuhörer, an euch Zuhörer und bis bald.
Ja, danke. Genau. Ach so, und übrigens, ne, ihr wisst ja, nur mit einem Abo kommen wir hier auch vorwärts.
Ja, genau.
Und im Feedback. Und das ist super wichtig nach wie vor. Vielen Dank auch für die bisherigen tollen Feedbacks, die wir bekommen haben.
Ja.
Und auch mittlerweile per Mail, wirklich auch sehr ausführlich. Und da freuen wir uns sehr drüber. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank und bis bald.